Herr Herrmann, ein echtes Paar spielt ein Paar auf der Bühne und das Abend für Abend. Muss man da nicht sich selbst und seine Partnerin sehr gut kennen, um ein solches Paar überzeugend spielen zu können?
Nein, das Privatleben hat mit dem Stück im Prinzip gar nichts zu tun.
Also so Erlebnisse aus Ihrem Alltag fließen da jetzt
Nee,
nicht
nee,
mit
nee,
ein?
überhaupt nicht. Nee, also ich spiele mit Nora von Collander seit 25 Jahren Theater
Ja.
und das Private hatte nie Einfluss auf die Stücke. Wir haben zusammen Stücke gesucht in Paris oder London und haben sie übersetzen lassen, so wie dieses Stück hier auch, 1,5 Stunden zu spät. Aber das Privat hat damit gar nichts zu tun. Das ist der Nachteil mit dem Boulevard, weil die Leute glauben, das ist dann so privat. Deswegen mache ich das Wort Boulevard nicht. Deswegen nenne ich unsere Stücke, das sind Komödien, das sind Theaterstücke und das Boulevard zieht das immer so ein bisschen in eine Ecke, die ich überhaupt nicht gerne habe. Weil in dieser Form von Theater Boulevard gibt es ja eigentlich nicht mehr.
Ja, das
Nicht?
soll das ja so ein bisschen veredeln, habe ich den Eindruck, ne? Boulevard, als ob das irgendwie etwas Besonderes
Nee,
sei.
eben nicht, im
Nochmal
Gegenteil.
im Gegenteil,
Im
ah
Gegenteil.
ja.
Sagen, ach, die spielen ja Boulevard, das ist ja so wie im Leben. Das ist ja, die machen da ein bisschen Spaß auf der Bühne und das hasse ich wie die Pest, das finde ich furchtbar. Also wir spielen Theater, wir machen uns Gedanken über die Rollen, wir machen uns Gedanken über ein Stück, wir haben ein Konzept und wir versuchen die Leute mit dem Stück in Einklang zu bringen. Aber das hat mit Boulevard in dem Sinne nichts zu tun. Für
Ja.
mich hat das einen leichten Beigeschmack, ich mag es nicht. Viele sagen, ja, wieso, stell dich nicht so an, aber ich will es einfach nicht.
Das heißt, es ist eine Frage der Professionalität, dass man wirklich abends auf der Bühne zusammensteht und dann sein Leben trotzdem so privat leben kann. Das hat das eine mit dem anderen überhaupt in dem Sinne nichts zu tun.
Nein, überhaupt nicht. Wir gehen glücklich nach Hause, wenn wir hier gespielt haben und die Leute zufrieden sind und wir gut gearbeitet haben und wir gute Resonanzen kriegen. Das ist toll. Aber dann ist das Thema Theater abgeschlossen. Da überlegen wir uns, was machen wir als nächstes in Köln? Wohin gehen wir? Oder wir fahren mal rüber nach Düsseldorf. Ich weiß auch nicht. Oder gehen ins Ludwig-Museum zusammen oder so. Also, das machen wir schon. Ich arbeite höchstens 180 Tage pro Jahr und der Rest ist wirklich Reisen, Reisen, Reisen. Das
Aha.
geht. Ich liebe diesen Beruf. Wir beide, Nora und ich, wir mögen diesen Beruf, aber nicht so, dass wir jetzt nur noch das machen. Wir wollen viel noch sehen. Wir sind viel auch unterwegs, viel in Paris, viel in London, natürlich auch in Spanien und so. Aber wenn es hochkommt, da sind wir so 150, 180 Vorstellungen pro
Was ja
Jahr.
immerhin auch schon
Das
allerhand
ist eine
ist.
Menge. Das ist praktisch
Ja.
jeden zweiten Tag Theater spielen. Das ist,
Eben,
und
genau.
wir teilen uns das schön ein. Wegen der Kinder spielen wir über den Sommer über und wegen meiner Schwiegermama überhaupt nicht Theater. Und an Weihnachten und Silvester und so überhaupt nicht. Das haben wir früher gemacht, als wir noch jung waren, aber das machen wir nicht mehr. Das ist außen vor.
Sie haben eben gesprochen, halt die Resonanz des Publikums, das ist natürlich für jeden Schauspieler sehr, sehr wichtig. Welche Rolle hat bei Ihnen das Publikum so am Abend? Wie spüren Sie das?
Ja,
Spüren
das
Sie so die
hat.
Schwingungen, die aus dem
Ja,
Publikum
absolut,
kommen?
absolut. Ja, und wir haben das große Glück. Wir haben in Berlin damit angefangen. Wir sind nach Hamburg gegangen mit dem Stück. Und wir waren unten im Süden. Wir waren in Fürth. Wir waren überall unterwegs mit dem Stück an großen Häusern. Und es erstaunt, dass das überall bei den Menschen ankommt. Also es ist nicht so, dass wir ein Nord-Süd-Gefälle haben, was sich Stimmungen anlangt. Überhaupt nicht. Und für uns hat das Publikum eine enorme Wichtigkeit, denn die ernähren uns. Wenn die nicht kommen, können wir zu Hause bleiben.
Ernähren Sie die auch psychisch? Also ist es für Ihre Seele auch wichtig, dieses Publikum zu spüren?
Ja, ich habe es jetzt das erste Mal als materiell gedacht. Das zweite
Ja.
ist auf jeden Fall wichtig, dass wir können uns gar keine Flops leisten. Wir müssen dermaßen hart arbeiten. Sag mal, Gleichstand ist schon schlecht. Wir haben jetzt ein Stück gefunden in Paris vor 3 Jahren und haben es übersetzen lassen. Es ist wirklich schwer, mindestens einen drüber zu setzen über das nächste Stück. Und wir wollten beide weg von diesem normalen Türchen auf Türchen zu und der betrügt die den und so. Das wollen wir alles nicht mehr. Wir suchen andere Stücke. Wir gehen in die Richtung von Yasmina Reza oder Seller oder so. Das macht uns Spaß. Das ist
Ja, da kommt es ja vor allem auf die Schnelligkeit der Dialoge auch an, ne? Dass das also
zum
dieses
Beispiel.
Timing muss
Ja.
ja wirklich sitzen und auch jeden Abend
Ja,
sitzen.
natürlich. Und zwar immer so, dass die Leute das Gefühl haben,
Es ist das
es
erste Mal.
ist das erste Mal und die machen sich hübsch, die ziehen sich hübsch an und die haben jeden Abend Premiere. Also haben wir die verdammte Pflicht, auch jeden Abend eine Premiere zu spielen.
Also ist jeder Abend auch für Sie ein Unikat, was
Immer. Ja,
ja.
es wird nie, im Gegenteil, wenn etwas mal nicht ganz so funktioniert, sind wir eher betrübt, dass wir es nicht geschafft haben. Aber das kommt wirklich, am Schluss des Stücks kriegen wir sie immer. Also da kriegen wir die Leute immer. Aber jetzt ist auch, es macht auch Spaß, das mit Nora zu spielen. Das ist jeden Abend, das ist eine solche Freude.
Was ist, wenn Sie mal einen Hänger haben? Ich meine, passiert das auch mal? Haben Sie da Techniken, das zu
Wenn
überspielen?
man die Situation kennt, wissen Sie, das ist ja nicht so, das wird oft fälschlich von Zuschauern gedacht, dass wir einfach jetzt Text lernen und dann gehen wir auf die Bühne und sagen diesen Text. Wir spielen ja die Situation. Und deswegen, wenn man die Situation kennt von dem Stück, weiß man, wie es weitergeht. Also da kann man ja mit ganz anderen Texten das Gleiche erreichen. Das ist nie eine Diskussion. Und wenn ich mal einen Aussetzer hätte, weiß nur, wie es weitergeht und umgekehrt auch, aber das passiert. Ja.
Aber es verlangt eben eine hohe Wachheit. Ne? Also man muss sehr wach sein, sehr diese Präsenz immer haben. Wenn man mal körperlich nicht so gut drauf ist an so einem Abend, hat man so Reserven noch, wo man da noch was holen kann, um dann doch diese Präsenz zu haben?
Ja, also körperliche Beschwerden und alles anderes. Wir haben mit Erkältung gespielt, wir haben mit Verletzung gespielt. Gibt's nicht. Das bleibt an der Bühnentür, bleibt das hängen. Und dann hat man fit zu sein. Das geht nicht. Das geht nicht anders.
Hat sich das Publikum sehr verändert in den vergangenen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten?
Sie kommen wieder zurück. Sie haben eine Zeit lang, die Comedians haben uns ein bisschen den Rang abgelaufen. Dieses schnelle Pointensetzen der Comedians, die ja wir haben ein paar hervorragende Comedians, aber Gottes Willen, aber die Leute haben gedacht, jetzt geht es immer so weiter. Und jetzt merken wir eine Rückläufigkeit, indem die Menschen ins Theater kommen, weil sie eine Geschichte erzählt bekommen wollen. Sie wollen eine Geschichte, eine abgeschlossene Geschichte und sind glücklich, dass sie nicht wieder dazwischendurch Musik kommt oder irgend sowas, sondern die haben Sehnsucht nach Theater. Diese Comedians laufen sich auch irgendwo ein bisschen aus. Mhm. Immer eine Pointe nach der anderen und alle schreien und so. In der Zeit lang hat uns das gestört, weil das sind die Leute mit unseren sogenannten Pointen in Stücken. Ja gut, wir haben halt gelacht, aber es war halt nicht... eine harte Pointe oder so.
Aber nochmal auf dieses Stück zurückzukommen, das ist ja ein Beziehungsgespräch. Da geht es auch um Themen wie Tod, also auch um sehr ernste Themen, ja. Ne? Über den Sinn des Lebens, was auf Schreck bleibt in so einer Beziehung, so einer Ehe. So empfindet ja die Ehefrau das. Sind das Sachen, wo man sich auch mehr traut, jetzt in diesen Komödien auch solche Themen auftauchen zu lassen?
Ja, müssen wir. Wir müssen. Es ist ja nicht mehr so wie früher, wo man über irgendwelche Homosexuellen gelacht hat auf der Bühne. Und so. Das ist alles vorbei. Das geht heute nicht mehr. Die Leute lachen, wenn der sagt, ich habe die Frau betrogen mit dem und so. Das war früher irre Pointen. Geht heute nicht mehr. Das ist vorbei. Wir müssen umdenken, auch in der Komödie. Wir müssen umdenken.
Aber es ist doch eigentlich ganz schön. Nicht? Also ich meine, für Sie als Schauspieler ist es doch dankbar,
wunderbar,
Sie da noch möglich sein.
Ne? Ja, vor 30, 40 Jahren hat man ganz, ganz anders diese Art, dieses Theater gespielt.
Das heißt, Sie empfinden das auch als Bereicherung, dass sich das so entwickelt?
Absolut. Ja, es macht ja auch viel mehr Spaß. Man kann ja wirklich Themen aufgreifen, die Zuschauer damit beschäftigen und sie auch ein bisschen nachdenklich mal aus einer Komödie rausschicken. Mhm. Also ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass wir das in Berlin vor einem Jahr aufgeführt haben, erste Premiere, ich hätte nie gedacht, dass da so viel gelacht wird. Auch über Sachen, die vielleicht nachdenkenswert sind. Also es ist schon erstaunlich gewesen, was da für Reaktionen gekommen sind von unten und die auch jetzt jeden Abend kommen.
Also das Publikum hat wahrscheinlich oder vielleicht auch sein Humorverständnis erweitert, nicht? Also man kann heute vielleicht auch über schwärzeren Humor lachen, als es vielleicht noch früher möglich war.
Ja, das ist auch viel den Franzosen zu verdanken, die den Mut hatten, mit ziemlich beste Freunde Themen anzuschneiden, wo sich vorher niemand getraut hätte. Das ist wir kennen auch Behinderte, die wollen ja drüber lachen auch. Warum nicht? Das ist doch, deswegen kommt das Stück so gut an. Und der Film war ja hervorragend.
Herbert Herrmann, Ihre Kindheit in der Schweiz, wenn Sie zurückdenken. Sie haben mal gesagt, Sie hatten drei Väter.
Ja, das ist halt so, der eine Vater ist kurz bevor ich geboren, man weiß nicht, wo der abgeblieben ist, ich weiß es wirklich nicht. Er muss ein toller Mann gewesen sein. Ich habe immer versucht, mit meiner Mama drüber zu sprechen und ich habe dann gemerkt, sie will eigentlich nicht drüber sprechen und habe sie auch in Ruhe gelassen. Und mein zweiter Vater, den ich als Vater empfunden habe, der war hinreißend, das war ein unglaublicher Mann, aber der war später dem Alkohol verfallen und da ging das nicht mehr. Und dann kam mein dritter Vater und der wollte zu viel von mir, der wollte immer, ja, du musst was machen, du musst, und er hatte recht. Ich habe dagegen opponiert und sagen Sie mal einem 13-Jährigen oder so, wenn dann ein neuer Mann ins Spiel kommt, du musst das machen und das machen. Und ich bin ihm sehr, sehr dankbar. Ich bin meinem dritten Vater sehr dankbar, dass er darauf bestanden, dass ich eine Lehre mache als Schriftsetzer und Grafiker, dass ich Sport in Angriff genommen habe. Und ich hatte damals immer das als Belastung empfunden, dass er gesagt hat, du musst jetzt was machen. Das mögen Kinder nicht. Vor allem nicht, da kommt ganz leicht der Vater, du bist, der Satz, du bist ja nicht mein richtiger Vater, so was heißt, halt dich da raus. Ist bei mir nie passiert, aber es hat mich genervt. Und im Nachhinein bin ich ihm unglaublich dankbar, dass er mich auf den richtigen Weg gebracht
hat. Selbst wenn er Ihnen gesagt hätte, du wirst mir später dankbar sein, hätten Sie es nicht geglaubt.
Nee, hat er auch nie gesagt.
Ach so.
Er war sehr klug, war ein sehr kluger Mann. Und nee, er hat einfach, er wollte, er liebte mich, aber er wollte einfach zu viel von mir. Und da habe ich eine Zeit lang opponiert dagegen. Aber er hatte recht, er hatte absolut recht.
Sie haben mal gesagt, Sie seien eher mutterbezogen gewesen.
Ja, dadurch natürlich. Ja, wenn der erste, vor allem die erste Zeit meines Lebens bin ich halt mit Mama aufgewachsen. Meine Mutter hat mich immer verteidigt, egal was ich gemacht habe. Sie stand immer bis zu ihrem Tod immer auf meiner Seite und sie hat mich immer am Boden gehalten und das war eine ganz tolle Frau.
Hatten Sie Geschwister?
Nein, leider nicht. Aber wir sind damals in der Schweiz so aufgewachsen. Die ganzen Cousins und Cousinen, wir wohnten alle unter einem Dach. Und das war mit Großmutter zusammen und Großvater und dann meine ganzen Tanten und Onkels, wir wohnten alle zusammen. Und deswegen habe ich das nie vermisst, dass ich keine Geschwister hatte. Ich hatte ja permanent Kinder um mich.
Was war denn so Ihr größtes Vergnügen als Kind? Können Sie sich da noch erinnern, was Ihnen ganz besonders Spaß gemacht hat?
Dass wir auf der Straße gespielt haben. Es gab keine Autos, es gab kein Fernsehen, es gab die ganzen technischen Sachen nicht. Wir haben mit Holz gespielt, wir sind auf die Bäume geklettert und es hat sich alles draußen abgespielt. Also das ist schon...
Also eine große Freiheit eigentlich.
Eine unglaubliche Freiheit. Ja. Und es war auch, ich habe auch ganz eine liebevolle Familie gehabt, muss ich sagen. Meine Oma und alles war es ganz toll.
Sie sind ja in Bern geboren und auch aufgewachsen.
Ja.
Was verbinden Sie heute noch mit der Stadt?
Ich bin natürlich ein moralischer Schweizer, das ist ganz klar, aber ich sehe das alles viel kritischer heute. Ich sehe die ganzen politischen Sachen viel kritischer, die sind sehr hart in der Schweiz mit gewissen Dingen, das muss man schon sagen. Aber natürlich ist für mich immer ein Vergnügen, wieder nach Bern zu gehen oder jetzt in die Berge. Ich bin ja seit fast 30 Jahren, wohne ich oben in Grindelwald bei der Eiger Nordwand da gegenüber. Da Nora sagt immer, ich kriege einen ganz anderen Gesichtsausdruck, wenn wir hochfahren und aus dem Fenster gucken von unserer Wohnung da oben. Und da sagt sie, da bist du ein ganz anderer Mensch. Das ist verrückt, ja. Das ist schon drin. Ich hatte nie den Grund, irgendwie über die Stränge zu schlagen. Es war einfach, man ist so gesettelt und man ist fast, ich habe mich immer als relativ konservativ und spießig bezeichnet, aber im gesunden Maße.
Also gab es keine Jugendsünden bei Herbert Herrmann?
Doch, das gab es auch, aber das ist nicht die normalen Jugendsünden. Also ich bin, wenn ich heute an meine Söhne denke, wie schwer die das haben mit das Entdecken der Liebe und das Entdecken des Lebens. So, bei uns war das einfach eine naturgegebene Geschichte.
Ist es heute komplizierter, weil die Möglichkeiten größer sind?
Nee, weil einfach den jungen Leuten vielleicht gar nicht mehr die Chance gegeben wird, oder vielleicht kommt es auch wieder, über Liebe nachzudenken. Es ist alles, wird alles körperbetont, es muss alles schnell gehen, die Kommunikation muss schnell gehen. Ich sage mal so, Verabredungen zum Tanzen, wie wir das hatten, als ich 15, 16 war, das waren Evente, man dann da irgendwo in einen Saal ging und sich dann den Mädchen vorgestellt hat, anständig. Das war eine schöne Zeit, fand ich gut.
Also das Entdecken der Liebe war damals aufregender, als es vielleicht heute erlebt werden kann?
Also ich würde das behaupten, ja. Also wenn ich vergleiche, wie schwer sich die Jugend tut, weil sie auch einfach beeinflusst werden von den ganzen Medien, wie sie das zu machen haben. Das hat uns niemand. Wir haben nur so eine bodenständige Aufklärung gekriegt, pass auf, und dann wurde man in die Welt geschickt. Und es hat funktioniert. Es hat funktioniert.
Sie sind dann nach Ihrer Lehre und ich glaube, Sie haben auch ein bisschen in dem Beruf noch gearbeitet.
12 Jahre, ja.
Sogar 12 Jahre. Mhm. Wann kam denn diese Idee, Schauspieler wäre auch kein schlechter Beruf für mich?
Ich habe damals in Zürich gearbeitet und wollte zum Theater gehen. Das hat mir nicht gereicht, ja, im Büro zu sitzen, meine Plakate und Entwürfe zu machen und die dann auch typografisch umzusetzen. Und so. Das war eine tolle Zeit, muss ich sagen. Das war unglaublich vielschichtig, der Beruf der Typografie und die schwarze Kunst von Herrn Gutenberg da. Das hat unglaublich viel für mein Leben gebracht. Aber ich wollte immer irgendwas Eigenständiges machen, im Sport oder irgendwas, was nur ich bringen konnte. Und das hat mich zum Theater gebracht. Also dann hatte ich das Glück, in Zürich in einer grafischen Anstalt zu arbeiten, wo nebenan die Proben des Schauspielers aus Zürich waren. Da hörte man immer im Hof Maria Becker, wie sie da die Rollen gespielt hat und so. Ja, das hat mich dann schon zum Theater gebracht. Ich wollte dann später, natürlich.
Genau, es muss ja schon ein starkes Bedürfnis gewesen sein, weil man exponiert sich ja sehr
eben,
stark
selber. Eben, wie
gesagt,
ich wollte ja was tun, was ich ganz allein tun kann. Genau. Ich war nie Mannschaftsspieler zum Beispiel. Also ganz klein, wenn man klein war, hat man Fußball gespielt, das ist ja logisch. Aber dann kam das Kunstturnen, ich wollte einfach etwas tun, wo ich für mich allein verantwortlich war.
Übrigens beim Kunstturnen, das haben Sie auch gesagt, haben Sie auch die Präzision, den Durchhaltewillen und all diese, auch die Disziplin gelernt,
absolut,
die man ja braucht für beim Kunstturnen, da kommt es ja wirklich auf das Timing an, auf Körperbeherrschung.
Ja, Sie dürfen nicht vergessen, das ist jetzt, meine Kunstturnen-Karriere ist jetzt 60 Jahre her, muss man sich mal überlegen. Also ich war damals in der Schweiz mit Jungs zusammen, die führend waren in der Welt im Kunstturnen. Also Da waren Koryphäen am Werk. Da gab es den berühmten Josef Stalder. Ja, da wird sich sicher niemand mehr daran erinnern, außer den Leuten aus der damaligen Zeit. Der hat die Stalder-Grätsche damals kreiert, die heute noch geturnt wird. Und ich habe mir das Glück gehabt, mit Jack Günthert, der Reck-Weltmeister war zur damaligen Zeit, zu trainieren und mit dem in der Halle zu sein. Und der hat dich ans Reck gehangen, hat gesagt, jetzt machst du die Riesenfelge. Und wenn ich sage, loslassen, lässt er los. Und er hat dich aufgefangen. Also das war schon eine unglaubliche Zeit. Und es gab ja nichts, wenn ich denke, was wir damals getrieben haben, jeden Abend in der Halle, wir hätten uns viel mehr Verletzungen zuziehen. Stretching und so, keine Rede davon. Wir haben einfach, wir sind in die Halle, sind einmal rumgerannt und da gingen wir an die Ringe, an den Barren, ans Reck. Und was mich dann später, natürlich, wenn ich jetzt wieder Kunst und gucke, wir haben damals Teile geturnt, im Boden oder am Reck und so, die heute, das machen die heute zum Aufwärmen oder so nebenher. Also das ist wirklich ein Wahnsinn zu gucken, was die Kunst, das ist wirklich Kunstturnen, was die heute machen, das ist unglaublich. Am Reck, die machen heute Schwünge am Reck, die für uns damals anatomisch gar nicht möglich waren. Es ging gar nicht. Man hat Felge vorwärts, Felge rückwärts und dann hat man Abgang gemacht. Heute machen die dreifache Salti zum Abgehen und so. Das war für uns damals undenkbar. Aber weil wir es auch nicht...
die Erwartungshaltung ist viel, viel größer geworden.
Natürlich, das sind ja richtige Artisten geworden. Ja. Und die Wettkämpfe waren natürlich so, dass man dann von Bern ist man dann nach Thun an ein Turnfest gegangen und am Abend vorher hat man noch ein Bierchen getrunken und das war
also es war alles etwas netter.
Es war etwas harmloser. Unglaublich schön, aber ich möchte die Zeit nicht missen, weil die hat mich weit gebracht und wie Sie richtig gesagt haben, es gibt auch am Theater für mich technisch nichts, was man nicht machen kann. Man muss einfach machen. Wir mussten, wenn wir die Hände offen hatten, wir mussten trotzdem die Nummer am Reck durchturnen. Und das hat manchmal ein bisschen geblutet und so, aber war toll.
Dann kam der Berner Junge nach Berlin. Das war ausgerechnet 1968, wo halb Berlin
Kopf stand,
Revolution probte. Wie war das? Wie hat das auf Sie gewirkt?
Verblüffend, wie Berlin das gehandhabt hat. Ich bin ja 69 nach Berlin gekommen. Die wilde Zeit der 68er war gerade vorbei. Aber natürlich die ganzen Nachwirkungen und das war Weltstadt. Das war schon sicher damals, die mich zu war noch. Also das ist, aber das war unglaublich in Berlin. Diese ganzen Schauspieler und die Musiker und Maler und diese ganzen Künstler in Berlin. Das war schon eine unglaubliche Zeit für mich.
Ja. Sie waren ja in einer Pension, glaube ich, mit Peter Stein.
Und Jutta Lampe, Peter Stein. Wir wohnten, ich glaube, ich zahlte 5 Mark damals. Ein Zimmer mit Bett und Stuhl und einen kleinen Schrank. Und das war so eine Pension direkt am Kurfürstendamm. Ich spielte damals im Renaissance-Theater. Da hat mich dieser damalige Intendant, der Professor Reck von Bern, wo ich ein Jahr lang engagiert war, hat zu mir gesagt, das kannst du auch in Berlin machen, komm her. Und ja, das war schon toll. Ich wollte durch die Provinz. Ich habe an zig Theatern, gut an 15, 20 Theatern in Deutschland damals vorgesprochen. Ich war in Memmingen, in Bruchsal, in Tübingen, in Celle, überall und es hat nicht geklappt. Da war ich noch nicht gut genug, aber für Berlin war ich plötzlich dann gut genug. Es war verrückt, ja. Ich musste nach Berlin. So fing das Glück an für mich da.
Hat Sie denn diese ganze politische Diskussion überhaupt interessiert oder ist das so nebenher gelaufen, was Sie gar nicht so berührt hat?
Es hat mich insofern nicht so sehr, weil ich kam aus der heilen Schweiz plötzlich in dieses turbulente Berlin. Und natürlich wusste man, dass da Demonstrationen sind, man wusste, was da abläuft. Berlin war ja immer, seit ich Berlin kenne, war immer Wandel, ununterbrochen Wandel. Da passierten einfach ungeheure Dinge. Aber bis ich das alles überhaupt kapiert hatte, als langsamer Berner, dieses was da geschehen kann, was Studenten bewirken können. So, das dauert ja ein bisschen, bis ich das begriffen habe. Denn man muss sich ja nicht vorstellen, wenn man nach Berlin kommt, jetzt sind da permanent gehen über den Kurfürstendamm Demonstrationen. Aber es war sowas in der Luft, was uns alle irgendwie angeheizt hat in Berlin. Das ist ganz klar.
Viele Jahrzehnte später war ja nochmal was in der Luft, nämlich die Maueröffnung 1989. Ja. Wissen Sie noch, wo Sie da waren?
Ich war auf der Bühne und zwar, ich habe im Großen Haus gespielt und mitten in einer Szene kommt ein Schauspieler auf die Bühne und sagt, die Mauer ist auf. Mitten im Stück. Es war eine Komödie, die Leute haben natürlich erst von wegen und so. Und das ist wirklich an dem Abend. Und dann war der Teufel los, dass das plötzlich durchgesickert ist im Publikum. Ja. Die Mauer ist gefallen, die Mauer. Und damals war das Theater brechend voll, waren 800 Leute drin. Und danach gingen alle, das Stück war zu Ende, alles Richtung Brandenburger Tor, alles. gleich los. Und dann ging man die ganze Nacht über, war man an der Mauer und so, das war unglaublich. Die dann langsam zerbröckelte, ja. Und ein tolles
Erlebnis. Also ein unvergesslicher Tag, wirklich.
Ja, das sind so wie 9-11 und so, das sind so Termine, wo man weiß genau, wo man da war, was man da in dem Moment gemacht hat und so, das ist schon. Oder jetzt auch mit dem Paris, unsere Lieblingsstadt, das ist ein Wahnsinn. Ja, wir waren drei
Ihre
Tage.
Ihre Lieblingsstadt, die jetzt lange Trauerflor
getan hat. Und wir waren drei Tage nach Charlie Hebdo waren wir.
Ja. Und wie haben Sie die Atmosphäre so erlebt da?
Französisch. Ich glaube, die haben eine unglaubliche Kraft. Wir haben das alles schon gebucht gehabt, wir haben Theaterkarten gebucht gehabt und so. Es war drei Tage danach. Und ich habe auch gedacht, jetzt kommt mir ein völlig gelähmtes Paris. Und ich war überrascht, mit welcher Kraft die das weggesteckt hatten. Mit welcher jetzt erst recht Mentalität. Ich habe überhaupt nichts. Das Polizeiaufgebot war riesig. Aber, nur gut, die sehen ja auch sehr schick aus, da die Pariser Polizisten mit ihren Rollerblades und so. Aber ich war überrascht, wie Paris damit umgegangen ist.
Gehen wir nochmal zurück zu Ihrer Biografie, Herbert Herrmann, hier im WDR-5-Tisch-Gespräch. Wann hat das Fernsehen sich für Sie interessiert?
Das war eigentlich ein Glücksfall, weil ich war Theaterschauspieler, ich wollte immer Theater spielen. Und da kam irgendwann mal in München auf, ich habe in München gastiert, da kam ein sehr netter älterer Herr, der sah aus wie G. Robinson, dieser G. Robinson, dieser Schauspieler, so ein ganz richtiger, kleiner, kräftiger.
Aber Edward G. Robinson.
Edward G. Robinson, genau. So ist es, genau. Der sah so aus und hat gesagt, ich habe Sie jetzt im Theater gesehen, ich würde gerne für Sie arbeiten. Und da habe ich gesagt, na gut, jetzt habe ich einen Agenten. Und dann habe ich immer gehört von anderen Kollegen, die haben da einen Drehtag und noch einen Drehtag. Und der hat zu mir gesagt, nee, du machst keinen Drehtag, wir warten, bis eine Serie kommt. Und dann lasse ich dich aufs Fernsehen los. War genau richtig. Und da hatte ich noch das große Glück, ich habe mit Thomas Fritsch Theater gespielt in München in ein Stück und der hatte schon einen Vertrag für 30 Seine zu viel mit Jutta Speidel und mit einem anderen jungen Mann und er hat zu mir gesagt, das musst du machen, das ist, der andere ist das nicht, du bist dieser Junglehrer, und da hat er mit einem ziemlich großen Einfluss noch gehabt damals, der Tommy Fritsch mit dem Sender und der hat mich dann wirklich da durchgeboxt und habe mich da reingeholt.
Wie das Leben so spielt.
Wie das Leben so spielt, ja.
Ja. Was war denn das Besondere an dieser Serie? Die ist ja von Barbara Noack geschrieben worden, dieser wunderbaren Drehbuchautorin. Die hat ja auch viele andere Serien geschrieben. Das ist ja 1977, also schon sehr lang her.
Das ist lange her. Das Besondere daran war, dass wir im Bayerischen Wald waren und eigentlich gar nicht wussten, was wir da gemacht haben. Wir haben einfach da gelebt. Ja. Und zufällig war eine Kamera dabei und das hat funktioniert.
Ja.
Es hat funktioniert. Es war es gab ja nur 12 Folgen. Das ist doch erstaunlich, dass man mit 12 Folgen
aber
so
Titel,
lange.
Man kennt die heute noch.
Man kennt die heute. Das ist verrückt. Ja, das ist ganz verrückt. Ja. Nee, wir haben eigentlich nur dort gewohnt, gut gegessen, Feste gefeiert und das Produkt war okay. War richtig gut.
Und das hat ja Ihr Leben wirklich verändert. Sie wurden populär, bei den Zuschauerinnen vor allem, um den Titel zu nehmen, ich bin ein Star, das konnten Sie dann wirklich sagen. Wie war das für Sie? Haben Sie gesagt, wow, oder wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, jetzt komme ich wieder auf meine Mutter zu sprechen, ich habe sie mal angerufen, als ich eine Hauptrolle gekriegt habe, neben Gustav Knut. Nur um zu zeigen, wie meine Mutter über das gedacht hat. Und ich rief an in Berner und gesagt, du stell dir vor, ich habe eine Rolle, ich werde die Hauptrolle neben Gustav Knut. So, ja, schön. Du, unser Hund hat Durchfall. Und da wusste ich, die Relation, die hat vollkommen richtig gehandelt. Und die hat immer wieder gesagt, ah ja, das ist schön, dass du das machst, das ist wunderbar. Aber die hat mich so auf den Boden gehalten und ich wusste nie, als es dann in Bravo diesen Starschnitt gab und so, ich fand das alles sehr witzig. Ich habe auch damals Michael Douglas diesen Otto weggenommen, diesen goldenen. Oh. Wir waren beide vorgesehen und ich habe gesagt, diese Kinder sind blöd, wieso wählen die mich, wenn die Douglas gewählt hätten, hätten sie nach Los Angeles fliegen können. Ja. Mit mir mussten sie an den Starnberger See, also völlig bescheuert. Ich habe gesagt, wieso haben die nicht den Michael genommen, sie hätten sie mal einen Freiflug nach Los Angeles gehabt. Nein, ich habe den mal, wenn ich ihn mal sehe, er wohnt ja auch auf Mallorca und vielleicht treffe ich ihn mal, da zeige ich ihm den Preis. Den habe ich dir mal weggenommen.
War Ihnen das manchmal auch lästig, halt diese Fans, die Sie dann angehimmelt haben? Oder?
Ich weiß, also was soll einem denn lästig sein? Da ergreift man diesen Beruf und dann will man sich abschotten. Das geht doch gar nicht. Das ist doch schön, ich bin ja froh, wenn die Leute sagen, das war aber toll oder ich war gestern im Theater, was uns jetzt oft passiert, das war ein schöner Abend, so das, oh Gott, nee, das, also den Beruf ausüben und nicht erkannt werden, also das kann mir keiner weismachen, dass er das nicht will, also das ist lächerlich.
Für das Gespräch haben Sie sich einen Titel von Herbert Grönemeyer gewünscht. Einer seiner ganz großen Hits war Männer. Darin zitiert Grönemeyer alle möglichen Klischees darüber, was es bedeutet, heute ein Mann zu sein. Und genau das möchte ich Sie auch fragen, Herbert Herrmann. Aber erst hören wir, was Herbert Grönemeyer zum Thema Männer einfiel.
Gut.
Männer nehmen den Arm, Männer geben Geborgenheit. Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Und Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Männer kaufen Frauen, Männer stehen ständig unter Strom. Männer baggern wie blöde.
Männer von Herbert Grönemeyer gewünscht hat sich die Musik der Schauspieler Herbert Herrmann. Ich bin Ulrich Hossmann. Ja, Herr Herrmann, wann ist für Sie ein Mann ein Mann?
Ich glaube, dass für mich ist ein Mann dann ein Mann, wenn er die Frauen besser versteht und ein bisschen mehr weibliche Gefühle zulässt. Ich finde dieses Machotum furchtbar. Ich schaue seit Jahren keine Krimis. Ich finde dieses Rumgeballere, dieses Machotum, dieses... Ich finde das nicht gut. Mir bekommt das nicht.
Wollten Sie nie mal so der coole Typ sein, den coolen Typen spielen?
Nö. Ich habe ein amerikanisches Prinzip. Ich habe mir das zu eigen gemacht, was sich John Wayne zu eigen gemacht hat, was sich Jimmy Stewart und so. Die haben einen Typ kreiert und den haben sie ein Leben lang gehalten. Ich habe einen Typ kreiert, das kann ich. Und das mache ich ganz gut und da will ich auch treu bleiben. Ich wollte nie jetzt mir ein Bart kleben und ein ernsthafter Schauspieler werden, überhaupt nicht. Da hatte ich überhaupt keine
Was Begriff. Kennzeichnet denn eine typische Herbert-Herrmann-Rolle? Was charakterisiert die?
Die Ehrlichkeit und auch, sagen wir mal, bei jeder Rolle ist ja auch vielleicht 20-30% Herrmann mit dabei. Ich will ja die Leute nicht schockieren, ich will mich und die Leute unterhalten. Aber wie gesagt, auch mich. Ich will auch Freude haben daran, damit sich das überträgt.
Aber Sie haben ja auch immer so etwas dieses Augenzwinkernde. Man kann Ihnen eigentlich nicht böse sein. Ist das so etwas, was zu Ihren Rollen gehört? Ich meine, das wäre ja auch eine Chance. Ne? Sie könnten ja auch manche Wahrheiten sagen, gerade weil man Ihnen eigentlich nicht böse sein kann.
Oh ja, ich habe schon viele Sachen gespielt, die man geschluckt hat in der Komödie, die man, wenn es ein anderer gespielt hätte, der vielleicht nicht das Glück hatte, so ein bisschen mit Scham gesegnet zu sein, dem hätte man es vielleicht übel genommen. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe einfach immer ehrlich das gemacht, was ich für richtig empfand. Und
wahrscheinlich ist das auch der beste Weg,
ja,
sich nicht zu verstellen.
Und sich nicht, vor allem nicht so wichtig nehmen, Gott.
Die Rolle der Männer hat sich ja in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ziemlich verändert. Begrüßen Sie das? Oder führt das auch zu einer Verunsicherung?
Ja, überhaupt nicht. Ich begrüße, dass die Frauen stärker geworden sind. Also was soll das? Ich komme aus einem Land, wo das Stimmrecht der Frauen relativ spät eingeführt worden ist. Das finde ich ein Unding. Nein, das ist wirklich an der Zeit gewesen, dass uns die Frauen sind eh stärker. Das ist meine Meinung. Da gibt es überhaupt nichts. Ich glaube, dass Männer alles beherrschen und so.
Also Sie Männer glauben, in Wahrheit sind die Frauen das stärkere Geschlecht?
Oder zumindest nicht schwächer. Das schwache Geschlecht gibt es nicht in dem Fall.
Sie haben mal gesagt, ich habe Ecken, Kanten und Fehler wie jeder Mann. Welche sind das? Was würden Sie selber sagen?
Naja gut, ich wurde betrogen, ich habe ein bisschen betrogen, ich habe alles gemacht, was nur bei mir kam es dann immer gleich raus. Aber ich habe auch diese kleinen Jugendsünden alle auch begangen. Aber ich habe mal einen Lehrer, ganz alten Lehrer getroffen, da war ich schon längst etabliert im Theater und der hat zu mir gesagt, Mensch, das war eine schöne Zeit. Als ich euch als Kinder hattet, das war so, ihr habt zwar auf dem Pausenhof mal in der Ecke eine Zigarette geraucht, habe ich gesehen, aber das war so harmlos. Und so erfrischend damals, mit den Kindern umzugehen. Heute haben die Lehrer es bestimmt schwerer.
Wenn es Ihnen mal nicht gut geht, mit wem können Sie reden oder mit wem reden Sie dann?
Mit Nora, ja. Das ist mein engster Liebes- und Lebenspartner. Und das ist
also nicht mit einem besten Freund, sondern das ist...
Nee, das geht nicht. Ich habe mal festgestellt, als es mir mal irgendwann, das war noch vor der Zeit mit Nora, dass man mit wildfremden Menschen, die einem nicht nach dem Mund reden und die nicht wissen, wer... Das habe ich in Amerika erlebt. Wo es mir mal ziemlich dreckig ging, mit Fremden, die können dir helfen, weil die müssen dir nicht irgendwie um den Mund
Honig
reden, um Honig ums Maul schmieren. Und das war eine tolle Erkenntnis. Und mit so leicht angeschickert irgendwo in der Bar und da konnte ich mit wildfremden Amerikanern sich übers Leben unterhalten und sich ein bisschen auskotzen und so. Das war interessant.
Der Herbert Grönemeyer hat ja auch eine Zeile, die heißt: Männer weinen heimlich. Sie auch?
Nö,
Sie können auch.
Ja, das ist dieses Tolle an dem Lied. Das ist ein hochsensibler Mann, deswegen lieben wir den so. Ne? Das ist einfach, der hat das auf den Punkt gebracht.
Ist ja schon einige Jahre alt, dieses Lied, aber eigentlich, wenn man es jetzt nochmal hört, es stimmt immer noch.
Stimmt immer noch, natürlich.
Sie haben mal gesagt, Sie hätten Ihre Midlife-Krise schon mit 21 gehabt. Wie war das?
Ja, ich hatte nie eine. Ich war nie in der Pubertät und hatte nie eine Midlife-Crisis.
Wie, Sie also, waren nie in der Pubertät?
Ich habe die irgendwie durch Sport übertümpelt. Wie sagt man?
Übersprungen oder übersprungen. Überdeckt.
Ja, genau. Ich war mit 13, 14, ich war nur noch in der Halle und musste die Kraft anders einsetzen. Die anderen Jungs, die hatten schon so ein bisschen Bart und hatten auch so ein paar Pickel und so. Ich hatte das nicht. Damals habe ich mich ein bisschen geniert, dass ich das nicht hatte. Also ich war eigentlich nie in der Pubertät. Und dann Midlife Crisis. Ich war so mit 21, wusste ich nicht so recht, wie geht das jetzt nun weiter? Deshalb habe ich den einen Beruf und würde gerne zum Theater gehen. Man ist so weder Fisch noch Vogel und man hat noch so nichts richtig erreicht. Und da hatte ich eine Krise. Und das war doch die letzte, die ich hatte. Diesbezüglich.
Ich würde jetzt doch noch mal gerne auf das Thema Boulevard, wir haben es ja schon am Anfang angesprochen, nochmal zurückkommen, aber eher so auch in die Richtung des Theaterspielens. Wir haben ja darüber gesprochen, Boulevardkomödien, diesen Begriff mögen Sie nicht, Komödie ist in Ordnung. Die klassische Kritik kann ja mit Komödien relativ wenig anfangen, was mich immer wundert, weil ich es für eine ganz große Kunst halte, Menschen zum Lachen zu bringen. Und ist ja nicht einfach. Mhm. Wie denken Sie über Kritiker? Warum haben die da irgendwie so ein Problem mit?
Ich denke über Kritiker gar nicht, weil ich sie nicht lese. Seit Jahren nicht mehr. Weil
ehrlich nicht, oder sagen Sie
ganz ehrlich, nee, ganz ehrlich nicht. Weil es ist so, ich habe festgestellt, so gut kann die Kritik gar nicht sein, dass ich mich freue. Und wenn sie schlecht ist, ärgere ich mich sowieso. Also bei mir kann eine Kritik konnte damals über seitenlang eine Eloge sein. Da kam irgendein Satz, der mich geärgert hat und der hat mich getroffen. Und seitdem habe ich gedacht, wozu soll ich das lesen? Es ist ja auch kein Beruf mehr, Kritiker. Das war ja früher ein Beruf. Also wir haben ja in Berlin...
Großem Respekt und so weiter.
Mit großem Respekt, die einem auch aufgebaut haben und einem auch kritisiert haben, aber positiv, nicht gleich voll eins in die Fresse gehauen haben. Da konnte man noch... Kritiken lesen. Ich lese sie heute nicht mehr. Nicht, weil ich die Journalisten nicht mag. Ich habe ein tolles Verhältnis mit Journalisten, aber ich will nicht hören, dass dann... ich habe damit aufgehört, als es hieß, er ist locker. Er spielt die Rolle locker oder sympathisch und so. Das brauche ich, weiß ich ja, dass ich locker bin und sympathisch. Muss ich nicht auch noch lesen. Also nee. Es wundert mich, dass Sie sagen, dass die Kritiker mit Komödie eher Probleme haben. Ich habe eher mit dem Wort Boulevard halt meine Probleme. Hm. Boulevard in dem Sinne... wie es in Paris damals angefangen hat, die Leute spazieren gehen und sagen, das ist ein Theater, gehen wir mal kurz gucken, ob es noch Karten gibt, das Boulevard, man ist flaniert und so, und hat Karten gekauft, das Theater gegangen. Das gibt es nicht mehr. Ich habe das, für mich hat es immer einen kleinen Beigeschmack, ich mag das nicht so.
Sie arbeiten ja auch als Regisseur und das Verhältnis von Schauspieler und Regisseur ist ja auch immer ein Spannungsverhältnis, muss es ja auch sein, oft. Das heißt, der Regisseur kritisiert ja auch das Agieren des Schauspielers, um ein bestimmtes Konzept zu erreichen. Fügen Sie sich da gut bei einem Regisseur oder war das auch einer der Gründe, warum Sie gesagt haben, ich mache das jetzt besser selber?
Ich habe immer so viele Ideen mit eingebracht bei anderen Regisseuren, dass ich mir gesagt habe, bin ich denn blöd, kann ich auch selber machen. Und ich habe viel gelernt von Wolfgang Spier damals und von Harald Leibniz und von Rolf von Sydow. Gerade von Wolfgang, der immer die Hauptrollen gespielt hat und immer noch Regie gemacht hat. Man muss halt anders damit umgehen. Aber ich habe nicht mehr eingesehen, warum dann auf dem Plakat irgendein Regisseur steht, den ich dann überzeugen musste, wie man eine Pointe setzt. Also da habe ich dann irgendwas selber gemacht.
Wie arbeiten Sie da? Also sind Sie jemand, der sehr viel spricht dabei oder der den Schauspielern zeigt? Oder wie läuft das da?
Also ich gehe da an das Stück ran, wie man an einen schweren Klassiker rangeht. Und zwar immer ein Jahr vorher. Also ein Jahr vorher bearbeite ich das Stück und überlege mir die Situation. Und wenn ich die Schauspieler, mit Nora ist sowieso ein Geschenk, da weiß ich, wie sie reagiert, da weiß ich ihre Stärken und ihre Schwächen, ich weiß das alles, ich weiß, wie ich sie einsetzen kann. Aber bei mir ist immer eine gesunde Mitbestimmung. Ich habe immer gesagt, Jungs, wenn ihr eine Idee habt, die ihr einsetzen wollt, muss sie mindestens so gut sein wie meine oder besser. Wenn sie schlecht ist, brauche ich sie ja nicht nehmen. Also wir haben immer eine gesunde Mitbestimmung gehabt. Irgendwann muss der Regisseur sagen, stopp, Das ist es jetzt, das nehmen wir jetzt, sonst geht das ja ins Uferlose. Ich halte nichts von Proben, die über Monate dauern, weil irgendwann hat man keine Ideen mehr. Bei mir ist 4 Wochen Proben, Intensivproben, reicht völlig aus und dann muss man vors Publikum, dann muss man sich stellen. Ich trainiere meine Mitspieler so, dass ich denen sage, pass mal auf, ihr seid jetzt so weit, ihr müsst jetzt stolz sein, das dem Publikum zu zeigen, was ihr erarbeitet habt. Nur so. Also nicht jetzt hier herkommen, nach Premiere einen Text abliefern und dann hoffen, es geht irgendwie gut, sondern ich bereite sie so intensiv darauf vor, dass sie mit Stolz das vertreten, was wir probiert haben. Ich habe auch durchgesetzt in Berlin, Gott sei Dank mit meinen Freunden, mit den Wölfers, dass ich immer seit Jahren kriege ich das fertige Bühnenbild für die Proben. Das war früher nicht der Fall. Mhm. Ich habe einfach gesagt, bauen müsst ihr es eh, dann könnt ihr es auch ein paar Wochen früher bauen und dann kann ich richtig Tür auf, Tür zu. Ich weiß, ich kann dort wohnen, ich kann die Schauspieler einbinden in den Raum und das hat sich ausgezahlt. Großen Dank an diese Intendanten in Berlin, muss ich sagen.
Nun gibt es sicherlich auch schwierige Kollegen oder auch Kolleginnen, Stichwort Eitelkeit der Schauspieler und so weiter. Sind Sie da eher so der Mensch, der so ein bisschen da, wenn es zu Konflikten kommt, glättet und wieder die Harmonie herstellt?
Das klingt jetzt vielleicht arrogant, aber ich habe seit Jahren auch das große Glück, ich darf mir die Stücke aussuchen und ich darf mir die Kollegen aussuchen.
Ja.
Und da sind in den letzten 15 Jahren einige einfach auf der Strecke geblieben, die sich schlecht benommen haben, die nicht höflich waren, die mich nicht ernst genommen haben und die mich hintergangen haben und so. Die sind alle außen vor. Ich habe jetzt das große Glück, ich darf sagen, pass auf, mit dem Kollegen würde ich gerne Theater spielen oder den würde ich gerne in meinem Team haben und so. Das ist ein wahnsinniges Privileg.
Ihre Lebensgefährtinnen sind oft auch Ihre Kolleginnen. Das war bei Susanne Uhlen so, Jutta Speitel und jetzt Nora von Kolande. Ist es nicht merkwürdig, dass man längere Zeit mit jemandem arbeitet und plötzlich ist es Liebe?
Nö, das ist so, wie als ich noch im Büro gearbeitet habe, da hat einem halt eine Sekretärin gefallen und dann hat man mal sie ausgeführt zum Essen und dann ist vielleicht mehr draus geworden. Nora kenne ich seit 25 Jahren, ich habe sie immer unglaublich gemocht und gerne mit ihr auch damals Theater gespielt und
aber irgendwann muss es ja diese Situation gegeben haben, wo etwas übergesprungen ist, wo aus einem guten freundschaftlichen Verhältnis halt mehr geworden ist.
Nee, wir hatten ja keine Freundschaftsverhältnis. Wir mochten uns, wir gefielen uns. Und dann, nachdem wir unser Leben, einen Teil davon beide gelebt haben, dann musste es halt dann irgendwann sein. Also, und das ist auch gut so.
Haben Sie noch Kontakt zu Ihren Ex-Lebensgefährtinnen?
Ja, mit Susanne natürlich durch unseren Sohn, das ist ja ganz klar. Susanne hat ihr Leben und natürlich telefonieren wir und auch Nora versteht sich sehr gut mit ihr. Das ist alles in Ordnung. Jutta, die besucht uns ab und zu mal, wenn wir irgendwo Theater spielen. Jutta ist Jutta und dann ist ein Kumpel und dann, aber so einig durch den Chris, aber da haben wir natürlich Beziehungen zusammen, ist ja ganz klar. Aber es sind andere Welten. Das hat sich in den letzten 20, 30 Jahren auseinanderdividiert.
Sie haben 3 Kinder, eine Tochter und 2 Söhne. Sind Sie da ein Familienmensch?
Ja, ich weiß nicht, ob ich ein Familien... Ich glaube, das müsste man anders handhaben, als wie ich es handhabe. Ich liebe meine Kinder und ich versuche ihnen Liebe und Respekt beizubringen. Mehr kann ich nicht, weil die sind ja nicht bei mir. Ich bin ja ständig unterwegs.
Die Frage, ob Sie noch mal heiraten möchten, wurde Ihnen schon sicher oft gestellt. Ist das Thema für Sie endgültig erledigt?
Ja, wir haben einen Weg gefunden in den letzten 15 Jahre, Nora und ich, der so fantastisch ist. Wir sind 24 Stunden zusammen am Tag, übt Theater, privat, reisen. Wir sind nie getrennt. Und das hat sich als so hervorragend herausgestellt. Das ist ein Glücksfall.
Also Ihr Sohn Philipp hat mal gesagt, die Nora ist jetzt deine Immerfrau.
Ja.
Fand ich eine sehr nette Formulierung. Ja. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, neben dem Theater engagieren Sie sich natürlich auch für andere Dinge noch, zum Beispiel im Weißen Ring, das aber insbesondere von Ihrer Lebenspartnerin gemacht und vorangetrieben wird. Aber Sie sind ja auch mit dabei. Gab es einen Grund dafür, dass Sie sich gerade für diese Opferschutzorganisation engagieren? Und
ja, für mich war der Missbrauch der Kinder der Grund, wie das einfach als Kavaliersdelikt behandelt wurde eine Zeit lang, wo jetzt Gott sei Dank die endlich zur Rechenschaft gezogen werden, wenn es überhaupt noch möglich ist. Das war für mich ein Grund und für Nora natürlich, weil sie immer gesagt hat, Mensch, die Verbrecher haben immer eine unglaubliche Lobby, die kommen aufs Titelblatt und jeden Abend in jeder Talkshow wird über die gesprochen und über die Opfer überhaupt nicht und das hat uns bewogen, mal uns umzuhören und zufälligerweise kam dann eben der Weiße Ring auf uns zu, weil wir haben immer so Sachen gespendet damals. Es gibt so viele Sachen, wo man Sachen, Kleider hinbringen kann oder Essen hinbringen. Und der Weiße Ring kam uns zu und Nora und ich Feuer und Flamme gesagt, ja, jetzt werden wir immer für den Weißen Ring werben. Sie aus ihrem Grund und ich wegen dieser Missbrauchsopfer auf jeden Fall. Ne?
Kümmert sich die Gesellschaft mehr um die Täter als um die Opfer?
Das würde ich nicht sagen, ob sie sich mehr darum kümmert, aber sie haben eine andere, es ist natürlich schicker, über einen Verbrecher permanent zu reden, was der alles für Scheiße gebaut hat, als die armen Opfer zu betreuen, also die zu besuchen und zu sagen, wie schlecht es denen geht. Der Täter kommt irgendwann wieder raus, Opfer bleiben immer Opfer und das ist, das geht nicht an, das geht nicht.
Wir haben zurzeit unglaubliche Einbruchszahlen. Und selbst dort, also wenn jemand so einen Einbruch erleben muss, ist ja auch ein Eingriff in die Intimsphäre. Ja. Auch da kann man sehr schwere seelische Schäden davontragen, aber das interessiert die Gesellschaft relativ wenig.
Ja.
Das ist ja nur ein Einbruch gewesen.
Ja, genau. Und dass die dann das Gefühl haben, wenn die nach Hause kommen, da war irgendjemand, der das alles durchsucht hat. Grauenhaft. Die müssen betreut werden. Und ich bin auch so ein bisschen schockiert. Jetzt fangen die an mit den Prozessen gegen diese Menschen, die da ihr Unwesen getrieben haben. Was heißt eigentlich Bewährung? Gut, das ist ein schöner Begriff, aber das ist doch für mich keine Strafe. Entschuldigung, das ist für mich einen
also
teuren
Bewährung
Prozess.
Heißt ja, man muss in einer bestimmten Frist, also jetzt in diesem Fall waren es 6 Monate,
ja.
Darf man keine erneute Straftat begehen. Das würde dann sofort Gefängnis bedeuten.
Ja, ist das denn abschreckend? Also ich will nicht, dass die alle gleich in den Knast kommen, aber ich finde es so lächerlich, dass man sagt, der hat irgendwem Leid getan, irgendwas geklaut oder ihn begrapscht oder was weiß ich und er kriegt jetzt Bewährung. Also für mich ich kriege das nicht zusammen.
Also der Grund ist ja meistens, dass man sagt, einmal es sind Jugendliche, also noch junge Männer in diesem Fall, die, wenn sie jetzt in den Knast kämen, natürlich ganz falsch sozialisiert würden und man insoweit halt ihnen dann nochmal eine Chance geben
will. Ja, aber
jetzt
sind wir wieder beim Weißen Ring. Sollte man den nicht, oh Gott, warum muss man die sozialisieren? Ich war mal in Düsseldorf in der Ulmer Höhe, habe Gedichte gelesen und der Direktor dieser Justizvollzugsanstalt in Düsseldorf hat gesagt, wenn du jetzt Gedichte liest und das Wort resozialisieren erwähnst, bringen sie dich um. Da waren nämlich Mörder, mit denen ich Gedichte gelesen habe. Die wollten gar nicht resozialisiert werden. Die wollten nicht. Die waren draußen drin, da ein Ding gedreht, wieder rein.
Also Sie halten unseren Umgang mit Straftätern für zu naiv oder für zu lax?
Ich meine,
für nicht gerecht?
Ich finde sie nicht ganz, naiv. Ich würde sie ja ein bisschen naiv, ja. Weil es für mich überhaupt, was ist, wenn jemand was getan hat, muss er doch dafür eine Strafe kriegen. Und wenn es nur mal so 2 Monate im Knast sind, damit er mal sieht, wie scheiße das da drin aussieht, was er da erlebt. Aber dass er jetzt noch aus dem Gericht rausgeht, hat jetzt 6 Monate, muss er halt mal, darf er halt nichts machen. Und dann kann man sich ja überlegen, ob er dann resozialisiert ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich finde es ein bisschen naiv, das Ganze. Bin nicht so ganz einverstanden.
Es gibt ein schönes Zitat aus der Berliner Morgenpost über Sie. Herbert Herrmann ist ein bisschen so wie die 80er Jahre selbst. Dieses Gefühl, dass alles schön ist, das kann er immer noch verbreiten. Wenn wir davon ausgehen, dass Sie diese besondere Fähigkeit haben, fällt die Ihnen jetzt angesichts dessen, wie die Welt zurzeit aussieht, schwerer?
Im Gegenteil, es fällt mir nicht schwerer. Im Gegenteil, gerade muss man nicht dieses jetzt erst recht, sondern, oh Gott, wenn ich jetzt auch noch anfange, in diese Kerbe hineinzuschlagen, die uns jeden Tag um die Ohren gehauen wird, dann ist irgendwann, glaube ich, kann man nicht mehr. Ich glaube, man muss wirklich, man gerade heute wahnsinnig positiv denken und wahnsinnig positiv in die Zukunft gehen und nicht dieses Erst-Recht-Syndrom, sondern leben, versuchen mit Anstand und Liebe zu leben und das den Menschen zu zeigen. Und ich freue mich, wenn ich eine schwarze Familie in der Fußgängerzone sehe mit ihren Kindern, wie süß die aussehen und wie toll die das finden, wenn man die mal anlächelt und nicht gleich einen Bogen macht und so. Die sind so glücklich darüber. Also Leben und es sind Probleme. Es sind Probleme.
Das heißt also, da ist eine starke Kraft auch bei Ihnen immer noch.
Ich bin ein sehr positiver Mensch, ja. Ich bin ein sehr positiver Mensch und ich möchte nicht Politiker sein heute, ich möchte nicht Polizist sein heute. Das ist Frau Merkel hat es irrsinnig schwer. Hm. Weil was soll die machen, die Frau, wenn alle ihr die Tür vor der Nase zumachen? Was soll die Frau machen? Das ist doch ein Wahnsinn. Das ist doch ein Wahnsinn. Oder die Polizisten, ich bin immer dabei, wenn ich irgendwo auf der Domplatte, da gehe ich hin und sage, Jungs, ich bewundere euch.
Und was sagen die drauf?
Oh, Herrmann, Kumpel.
Ja, eines Ihrer großen Hobbys, wenn man das so sagen darf, oder Leidenschaften, ist das Reisen. Sind Sie eher jemand, der Abenteuerreisen macht oder eher so ein bisschen luxuriös oder mehr so Entdeckerreisen?
Nee, Abenteuer schon gar nicht. Also Ich finde Europa an sich so schön, auch Deutschland sehr schön, muss ich sagen, dass es sich lohnt, auch nicht unbedingt immer gleich nach Thailand oder nach Dubai oder so. So in der Kunststadt wie Dubai möchte ich sowieso nicht gehen. Mir hat Phoenix, Arizona hat mir gereicht, was Hochhäuser anlangt. Aber so, es gibt hier in Europa so schöne Ecken, die man erstmal entdecken muss. Und das machen wir gerade. Also ich bin leidenschaftlicher Autofahrer. Ich bin gern mit dem Auto unterwegs, zwischen Stopp machen, das angucken und so. Also, aber nicht Abenteuerurlaub. Hab ich, ja. Nee, dann eher schon ein bisschen
aber die schon so diese Freiheit beim Reisen genießen.
Ja, das, absolut.
Herr Herrmann, dieses Jahr werden Sie 75. Man mag es kaum glauben. Wissen Sie schon, wie Sie feiern werden?
Gar nicht. Oh Gott, nee, ich hasse Geburtstag.
Das ist immer aber so. Sie werden bestimmt noch Anfragen bekommen von Kollegen.
Ja, natürlich ist es schön, wenn Freunde dann einen anrufen und so. Das war toll, dass dieser BZ-Kulturpreis in Berlin zu kriegen. Aber ich hatte einen solchen Bammel davor, da hinzugehen. Dann wird man da so geehrt und so. Das ist furchtbar. Wir haben das toll gemacht, Nora und ich. Wir sind da hingegangen und wir wurden beide empfangen, also wirklich mit rotem Teppich. Das war richtig,
ja, genießen ganz Sie toll. Es doch.
Ist doch schön. Ja, natürlich, ja. Aber das wissen Sie, da muss man ja auch was sagen. Und
wie lange wollen Sie denn noch auf der Bühne sein? Haben Sie sich da schon mal Gedanken drüber gemacht?
Das ist so halt, wie ich stehen kann, geht das. Und wenn der Kopf mitmacht, die Peinlichkeit, der würde ich mich nicht aussetzen, dass mir dann Texte nicht mehr einfallen und so, dann würde ich dann aufhören. Also es gibt nichts Peinlicheres, als wenn man auf der Bühne steht und dann so vor sich hin lallt und so. Nee, das würde ich nicht machen. Da würde ich dann aufhören. Aber solange es so gut, solange es so gut geht, also solange mein Geist das erlaubt, körperlich sowieso, dann muss ich gucken, dass ich einfach fit bleibe. Aber ich denke, das geht noch so weiter.
Dann hoffe ich wirklich, dass es noch lange so weitergeht. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Herzlichen Dank für das Gespräch,
danke,
Herbert
auch.
Herrmann.
Danke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.